herzlich willkommen bei der Vollzeitrentner, der Podcast-Show, die euch auf eine Reise aus packenden Geschichten, persönlichen Anekdoten und unvergesslichen Erlebnissen aus dem Leben zum und im Ruhestand mitnimmt. Es geht um Leben, Leute, Lifestyle und Legenden. Freut euch auf spannende Erzählungen, humorvolle Ereignisse und zeitlose Weisheiten, aber auch auf einen persönlich kritischen Blick auf die Generationenunterschiede. Diese Podcast-Show setzt sich dabei analytisch provokant mit den Sichtweisen der Gen X und Gen Z auseinander. Provokant, humorvoll und immer am Puls der Zeit für alle, die das Älterwerden anders denken wollen. Untermalt von der Musik der Boomer-Ära, die eine ganze Generation prägte, Rock'n'Roll, Blues and Beat. Ein Podcast voller Weisheiten, Humor und den unvergesslichen Klängen. Es ist nicht nur ein Podcast für Senioren, sondern auch für alle, die es noch werden wollen. Deshalb taucht ein und erlebt das Leben und den Ruhestand in vollen Zügen. Der Vollzeitrentner meldet sich mit Episode 36 zurück. Bereit für eine Mischung aus klugen Ideen, spritzigen Geschichten und jeder Menge Überraschungen? Hier fliegen Gedanken wie Feuerwerkskörper, bringen dein Hirn zum Lachen und katapultieren Langeweile direkt ins All. Seniorenpower auf Maximum. Anschnallen, durchstarten und abheben. Als nächstes erwartet euch Folge 68. Leibniz, Busch, Schwitters. Von klugen Köpfen zu kahlen Köpfen. Hannovers traurige Metamorphose im Rathaus. Hannover, einst Heimat großer Köpfe wie Gottfried Wilhelm Leibniz, Wilhelm Busch, Kurt Schwitters, Emil Berliner, Walter Bruch und Adolf Freiherr Knigge, präsentiert sich heute als Bühne einer städtischen Metamorphose von geistiger Brillanz zu provinzieller Belanglosigkeit. Früher Genies, Innovation, Kultur, heute Bubble-Tea-Läden, Lastenrad, Romantik und politische Kahlköpfe im Rathaus. Die Stadt ignoriert die Leistungen ihrer klugen Köpfe und ersetzt sie durch eine Mischung aus Lastenrad, Konsum und provinzieller Selbstzufriedenheit. Große Visionäre wie Rudolf Hillebrecht bauten Städte, heutige Lokalpolitiker weihen Lastenräder ein. Selbst wenn Leibniz und Co. sich heute am Kröpke treffen, sehen sie statt intellektueller Aufbruchstimmung nur Handy-Zombies, verwaiste Kultur und ein Rathaus, das sich im Mittelmaß sonnt. Fazit: Hannover ist vom Denkmal der Genies zur Karikatur einer Stadt geworden, die sich lieber in Jogginghosen einrichtet, als geistige Größe weiterzutragen. Nun folgt Folge 69 mit dem Titel: Stell dir vor, es ist Expo oder warum kaum jemand hingeht. Die Expo 2000 in Hannover sollte die Stadt international ins Rampenlicht rücken, scheiterte jedoch an überzogenen Erwartungen, hohen Eintrittspreisen und schwachem Marketing. Geplante 40 Millionen Besucher wurden nicht erreicht, am Ende kamen nur 18,1 Millionen. Skandale wie die überteuerte Bratwurst und der Rückzug der USA trugen zum ernüchternden Gesamteindruck bei. Trotzdem hinterließ die Expo bleibende Infrastrukturverbesserungen wie den Messebahnhof, neue S-Bahn-Strecken und modernisierte Straßen. International blieb Hannovers Event jedoch weitgehend unbeachtet. Insgesamt zeigt sich Hannovers typisch ambivalentes Bild, große Ambitionen, aber oft provinziell geblieben, mit einer Mischung aus Stolz, Scheitern und pragmatischem Nutzen. Der Vollzeitrentner ist unterwegs. Freiheit bedeutet anschnallen, Herz auf Turbo stellen und los. Alles andere kann warten. Was nicht funktioniert, wird höflich verabschiedet, ohne Groll, nur mit Respekt vor dem Einsatz. Jeder Schritt wird zur Bühne, jede Entscheidung zum Statement. Mit Lebensfreude im Rückspiegel cruisen wir durchs Abenteuer Zukunft. Vergangenes bekommt Applaus, neues High Five. So lebt ein Vollzeitrentner selbstbestimmt, kraftvoll und immer mit einem Augenzwinkern.
Leibniz, Busch, Schwitters, von klugen Köpfen zu kahlen Köpfen, Hannovers traurige Metamorphose im Rathaus.
Hannover, diese Stadt mit dem Charme einer Dauerbaustelle und der Anziehungskraft eines überfüllten Baumarkts an einem Samstagmorgen, hatte tatsächlich einmal eine goldene Zeit. Man mag es heute kaum glauben, wenn man die geistige Ödnis betrachtet, die sich zwischen Kröpke und Raschplatz wie ein grauer Nebel ausbreitet. Doch ja, es gab sie wirklich, die Tage, an denen Hannover nicht nur durch Fußballblamagen und nervtötende Ampelphasen auffiel, sondern durch echte Köpfe. Und zwar durch solche, in denen mehr steckte als ein geleaster SUV und die Nummer vom Friseur. Da war etwa Gottfried Wilhelm Leibniz, Universalgenie, Philosoph, Mathematiker, der Mann, der das binäre Zahlensystem erfand. Heute ein Denkmal auf dem Opernplatz, von Tauben vollgeschissen und von E-Scootern umzingelt. Man kann nur hoffen, dass Leibniz den Zustand seiner einstigen Heimatstadt nicht mehr mit ansehen muss. Er hätte wohl sofort den Reset-Knopf der Zivilisation gedrückt. An Rudolf Hillebrecht, der Architekt der Nachkriegszeit. Er zerstörte zwar mit deutscher Gründlichkeit auch das letzte Fitzelchen historischer Innenstadt, aber immerhin tat er es aus Überzeugung, nicht aus Unfähigkeit. Sein autogerechtes Hannover war eine Vision. Heute hingegen besteht die Vision darin, wie man den dritten Bubble-Tea-Laden in derselben Straße unterbringen kann, ohne dass es auffällt, während der Oberbürgermeister selbst auf Lastenrädern durch die Stadtkurve und die von Hillebrecht geplanten Schnelltrassen zu Radschnellwegen umbauen lassen will, als sei das der Gipfel städtischer Innovation. Wilhelm Busch, der Mann, der die Bildergeschichte erfand, Satiriker, Maler, Dichter. Würde er heute leben, er hätte mit Max und Moritz vermutlich sofort TikTok-Karrieren gestartet und die beiden als Social-Media-Content-Creators vermarktet. Aber immerhin, Busch war noch jemand, der mit spitzer Feder biss und nicht nur durch die Instagram-Filterblase irrlichterte. Kurt Schwitters, da ist Collage-Künstler, ein Mann, der aus Müll Kunst machte. Ironischerweise passt er damit perfekt ins heutige Hannover, Kunst aus Müll. Nur, dass er damals wenigstens Talent dazu hatte. Heute gilt schon ein Graffiti mit Herzchen über einem abgebrochenen Briefkasten als urbaner Ausdruck. Emil Berliner erfand die Schallplatte. Ein Weltgeschenk aus Hannover. Heute, Hannoveraner liefern höchstens TikTok-Soundschnipsel, die nach 3 Sekunden nerven. Innovationen sind hier inzwischen auf das Level von eine neue Bratwurstsoße am Maschsee festgeschrumpft. Walter Bruch, Entwickler des PAL-Fernsehens. Dank ihm konnten Millionen Deutsche erstmals in Farbe sehen. Heute hingegen reicht ein Blick auf den Landtag in Hannover und man wünscht sich das gute alte Schwarz-Weiß zurück. Adolf Freiherr Knigge schrieb über den Umgang mit Menschen, Regeln, Etikette, Benehmen. Heute lebt Hannover nach dem Prinzip Hauptsache Jogginghose. Knigge würde sich im Grab umdrehen, wenn er den Raschplatz samstags um 4 Uhr morgens sähe, und zwar mehrfach, wie ein Propeller. Und dann natürlich Mike Gerke, der Stadtimagepfleger Hannovers, untrennbar verbunden mit dem Altstadtfest und der urbanen Straßenkunst. Er verstand es, der grauen Stadt zumindest ein paar Vertupfer und kulturelle Atemzüge einzuhauchen. Heute dagegen wirkt die Innenstadt wie eine Bühne nach der letzten Vorstellung, die Lichter aus, die Stühle hochgestellt und auf den Straßen tobt statt Kunst nur noch der Leerstand.
Von Denkern zu Denkerchen.
Doch das war einmal. Heute ist Hannover stolz darauf, dass die Stadt nicht mehr durch kluge Köpfe glänzt, sondern durch nun ja Kahlköpfe an der Spitze im Rathaus. Hannoveraner Politiker, Funktionäre, Vereinsmeier, die geistigen Errungenschaften früherer Generationen werden hier so konsequent ignoriert, als hätte Hannover beschlossen, Intelligenz offiziell abzuschaffen und zwar mit staatlicher Gründlichkeit. Und dann ist da noch Annalena Baerbock. Ja, sie stammt auch von hier. Hannover kann sich also rühmen, den personifizierten Beweis geliefert zu haben, dass Herkunft eben nicht immer ein Qualitätsmerkmal ist. Von Leibniz zum Völkerrecht leid, das ist kein Fortschritt, das ist ein Absturz in die intellektuelle Kreidezeit.
Die traurige Pointe.
Man stelle sich vor, Leibniz, Hillebrecht, Busch und Co. treffen sich heute auf einem Café am Kröpke. Der Blick fällt auf handyzombifizierte Jugendliche, die in ihren Hardys rumhängen, während nebenan der Oberbürgermeister stolz ein neues Lastenrad einweiht. Einmal tief durchatmen, und die Herren würden wohl kollektiv beschließen, Hannover nicht als Heimat genialer Köpfe, sondern als Mahnmal für verpasste Chancen in die Geschichtsbücher einzutragen. So bleibt nur der sarkastische Trost, wo früher Genies lebten, blühen heute Bubble-Tea-Läden, Dönerbuden und Leerstand. Hannover, die Stadt, die zeigt, dass Intelligenz nicht vererbt wird, sondern konsequent ausgerottet.
Stell dir vor, es ist Expo oder, warum kaum jemand hingeht.
In Hannover war ja schon immer vieles größer gedacht, als es am Ende wirklich war. Und wenn man dafür ein Paradebeispiel sucht, dann landet man unweigerlich bei der Expo 2000. Am 1. Juni 2000 wurde sie feierlich vom damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau eröffnet. Das Ganze sollte bis zum 31. Oktober laufen, 5 Monate Weltbühne mitten in Niedersachsen. Die Erwartungen waren gigantisch. Über 40 Millionen Besucher aus aller Welt, die Hannover in die erste Liga der internationalen Städte katapultieren sollten. Wer Hannover kennt, ahnt es schon, es kam ein bisschen anders. Schon im Vorfeld zeichnete sich ab, dass die Besucherzahlen reines Wunschdenken blieben. 6.000 Schüler und Studenten wurden vom Personaldienstleister Adeco für die Expo rekrutiert, ein Herr an fröhlichen Aushilfen. Wenige Tage später wurden 5.000 davon wieder nach Hause geschickt. Nicht etwa, weil sie zu schlecht waren, sondern weil man sie schlicht nicht brauchte. Das war für mich doppelt interessant, denn ich hatte mich mit meinem Unternehmen damals ebenfalls um einen Auftrag für Personaldienstleistungen während der Expo beworben. Zum Glück, und das sage ich mit voller Überzeugung, wurde ich nicht berücksichtigt. Hätte ich den Zuschlag bekommen, wäre ich nicht nur, nach meinen damaligen Plänen, mit einem fast leeren Hotel dagestanden, sondern auch noch 1000 gelangweilte Schüler durchfüttern dürfen. Selten war ich so dankbar, im Bewerbungsprozess gescheitert zu sein. Doch die Schwierigkeiten begannen schon vor der Eröffnung. Im April 2000 sagten die USA ihre Teilnahme ab, ein herber Rückschlag. Der Kongress in Washington verweigerte schlicht die Finanzierung, Sponsoren fanden sich keine, und so blieb Hannover das Zugpferd Nummer 1 erspart. Ohne die USA fehlte von Anfang an ein Magnet für Besucher. Stattdessen hatten wir Japan, Burkina Faso und eine Bratwurst für 9,50 Mark. Ja, eine Bratwurst für 9 deutsche Mark und 50 Pfennige, das war tatsächlich der erste Skandal. Natürlich stürzte sich die Presse darauf. Hannover machte Schlagzeilen, allerdings nicht wegen futuristischer Technik oder visionärer Pavillons, sondern wegen einer Wurst. Immerhin, ein Stück Expo-Geschichte, das bis heute erzählt wird. Nach dem medialen Aufschrei wurde der Preis schnell auf 4 bis 5 Mark gesenkt. Manchmal bewegt Hannover die Welt eben mit den ganz einfachen Dingen. Aber auch sonst war das Ganze eher eine Lehrstunde in verpatztem Marketing. 69 deutsche Mark kostete eine Tageskarte für Erwachsene, eine stolze Summe dafür, dass man sich stundenlang durch Themenpavillons schieben dürfte, die zwar informativ, aber selten spektakulär waren. Für Schülergruppen gab es Tickets zu 29 Mark, was sich für eine Klassenfahrt ebenfalls gewaschen hatte. Kein Wunder, dass die Besucher ausblieben. Die Verantwortlichen reagierten schließlich mit Abendkarten. Ab 18 Uhr dürfte man für 10 Mark aufs Gelände, später kosteten die Tickets 15 Mark. Das zog immerhin die Leute an, die nach Feierabend mal gucken wollten, was es so gibt. In der Folge entstanden abends lange Warteschlangen, aber die Tageszahlen blieben enttäuschend. Am Ende kamen nur 18,1 Millionen Besucher, also weniger als die Hälfte dessen, was man großspurig angekündigt hatte. Für mich spiegelte sich darin ein grundsätzliches Problem wider: Hannover wollte immer mehr sein, als es war. Man gab sich gerne als Weltstadt, nicht zuletzt durch die großen Leitmessen, war im Kern aber doch eher provinziell. Ein Spagat, der nie so richtig gelang. Früher hatte die Stadt einmal einen Imagepfleger, ja, das war tatsächlich eine offizielle Aufgabe. Danach jedoch niemanden mehr, der das Stadtprofil hätte professionell schärfen können. Die Folge: Hannover ist bis heute das, was man im Marketing einen Zwitter nennt, nicht Fisch, nicht Fleisch. Weder charmant ländlich noch wirklich großstädtisch. Harald Schmidt brachte es damals auf den Punkt.
Hannover liegt nicht am Arsch der Welt, aber man kann ihn von dort aus sehr gut sehen.
Das Schlimme ist, dieses Image teilt sich Hannover 1:1 mit Hannover 96. Beide, Stadt wie Club, schaffen es bis heute, trotz aller Chancen irgendwie blass zu bleiben. Statt mutig das eigene Provinzsein selbstironisch zu vermarkten, versucht man verzweifelt, mit den Großen mitzuhalten und bleibt doch immer in der zweiten Reihe. Dabei war die Expo durchaus nicht nutzlos. Sie brachte Hannover eine völlig neue Infrastruktur. Der Messebahnhof in Laatzen wurde eröffnet, ein neues S-Bahn-Netz entstand, Autobahnen und Schnellstraßen wurden ausgebaut und ein modernes Verkehrsleitsystem eingeführt. Kurz, viel Beton, viel Schiene, viel Technik. Dinge, die bis heute funktionieren immerhin. Doch international blieb die Resonanz mager. Auf meinen späteren Reisen stellte ich immer wieder fest, niemand hatte je von der Expo 2000 gehört, geschweige denn von Hannover. Brüssel 1958 kennt man, Montreal 1967 auch, Paris 1900 sowieso, aber Hannover? Fehlanzeige. Natürlich war ich selbst auch dort. Mit China habe ich mir die Expo 2 oder 3 Mal angeschaut, allerdings mit den preiswerteren Abendkarten. Es war interessant, keine Frage. Man konnte fremde Kulturen erleben, Technik bestaunen, Zukunftsvisionen begutachten. Manches war wirklich spannend, anderes eher so, als wäre man in einem pädagogischen Schulausflug gelandet. Den gegrillten Heuschrecken haben wir übrigens widerstanden. Am Ende blieb mir persönlich aber kaum ein bleibender Eindruck. Es war alles so gleichförmig, so korrekt, so durchstrukturiert Hannover halt. Viele Besucher empfanden es wohl ähnlich. Man ging hin, schaute sich etwas an, fuhr wieder nach Hause und erzählte vielleicht beim Abendbrot kurz davon, aber der Funke sprang nicht über. Die große Begeisterung blieb aus. Einen Vorteil hatte die ganze Sache für mich dennoch: unser Büro lag in unmittelbarer Nähe des Messegeländes, und ich hatte im Vorfeld ernsthafte Sorgen, dass die tägliche An- und Abfahrt im Verkehrschaos enden würde. Doch genau das Gegenteil trat ein. Dank des ausgeklügelten, aber kaum beanspruchten Verkehrsleitsystems kam ich so schnell ins Büro wie nie zuvor. Die Expo 2000 für Hannover ein Milliardengrab, für mich ein Segen im Berufsverkehr. Und vielleicht ist das die ehrlichste Bilanz dieser Weltausstellung, für die einen ein teurer Reinfall, für mich immerhin ein schneller Arbeitsweg. Auch das ist typisch Hannover.
Heute bei der Vollzeitrentner. Klasse, dass ihr dabei wart. Der Ruhestand langweilig? Nicht mit uns. In der nächsten Episode gibt's wieder abgefahrene Geschichten, freche Anekdoten und den Soundtrack für alle, die im Ruhestand erst richtig aufdrehen. Denn hey, wer sagt, dass das Leben mit der Rente langsamer wird? Wir treten aufs Gaspedal mit Rock'n'Roll durchs Alter. Bis dahin, rockt weiter, genießt das Leben und lasst die Rente tanzen.